Hallihallo zusammen, wir präsentieren euch in dieser Episode im Kreisfahren. Wie gewohnt die letzten heißen Infos vor dem Rennwochenende. In diesem Fall geht's zum Niederlande Grand Prix nach Zandvoort. Und ja, was haben wir denn alles im Gepäck heute? Eine ganze Menge. Wir sprechen über das Wetter. Das wird extra spannend auf jeden Fall. Bernie Ecclestone hat sich geäußert, er hat einen Favoriten im WM-Kampf. Wir sprechen drüber, ob die Formel-1-Wagen nächstes Jahr vielleicht sogar gedrosselt werden, punktuell. Ah, was es damit auf sich hat, schauen wir mal. Vielleicht bekommt viertens Max Verstappen einen neuen Teamkollegen, sehr wahrscheinlich sogar. Aber es könnte Alex Palou werden, der IndyCar-Star. Da sprechen wir genauso drüber. Wir haben weitere Themen in den News Nuggets. Es gibt natürlich unseren garantiert falschen Podiumstipp. Ihr seid bei Im Kreisfahren, euren Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Universum der Formel 1. Auf geht's!
Tja, und wir legen los mit dem Wetter und das verspricht schon mal ein unfassbares Comeback nach der Sommerpause in der Formel 1. Denn 2023, das war ein völlig verrückter Grand Prix. Wir haben es euch in der letzten Folge ja schon gesagt, da gab es, glaube ich, über 180 Überholmanöver, Rekord in der Formel 1.
188
sogar. Ja. Vielleicht wird das ja wieder so, denn damals war das Wetter sehr wechselhaft mit Regen und wahrscheinlich, also 80% Wahrscheinlichkeit, um genau zu sein, für jeden der drei Tage des Wochenendes, sprich Freitag, Samstag, Sonntag, dass es regnet. Ja. Und nicht nur das, Temperaturen eigentlich jeden Tag so zwischen, naja, kommt drauf an, zu welcher Tageszeit, natürlich 16 bis 20 Grad. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant. Auch moderate Winde soll es geben. Also viel extra spicy Soße sozusagen, die das Ganze nochmal wirklich sehr, sehr spannend machen können. Also ich bin echt gespannt wie so ein Flitzebogen. Dave, das wird bestimmt toll. Und ja, was ihr nicht vergessen dürft, falls ihr sagt, ich habe kein Sky, was soll ich machen? Ja, es kommt wieder auf RTL im Free TV. Plus auch die F1 Academy, also die Nachwuchsserie mit den Damen. Die ist übrigens, muss ich auch sagen, sehr spannend. Ich war ja da auch am Anfang ein bisschen skeptisch, aber es ist tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Oh ja. Lohnt sich tatsächlich, wenn ihr nichts anderes zu tun habt, da gerne mal reinschauen. Also, vollgepacktes Formel-1-Wochenende. Und damit würde ich sagen, Dave, schauen wir mal, was wir an so spannenden News haben. Bernie Ecclestone hat sich ja mal wieder geäußert. Der frühere Mega-Zampano der F1, ja, der praktisch die Formel 1 dargestellt hat damals.
Ja, der hat sich geäußert in einer Medienrunde. Hat sich Bernie Ecclestone, der ehemalige Strippenzieher natürlich, folgendermaßen geäußert. Er hat nämlich einen WM-Favoriten, einen ganz klaren WM-Favoriten, einen Zweikampf, auf den es wahrscheinlich jetzt hinausläuft, da sind wir uns einig. Und über diesen sagt er, er ist nach Max Verstappen der beste Fahrer in der Formel 1. Also klare Kante, wie wir es von Bernie gewohnt sind. Ja, über wen spricht er dann natürlich? Er spricht über Oscar Piastri tatsächlich. Er ist überzeugt davon, dass Oscar Piastri die Weltmeisterschaft gewinnen wird. Obwohl er eben anerkennt, dass Oscar Piastri nur der zweitbeste Fahrer im ganzen Feld ist, aber der beste Max Verstappen sitzt in einem Auto, das dieses Jahr keine Chancen auf den WM-Titel hat, oder? Was hat er denn gesagt, Sebastian?
Ja, wir zitieren ihn einfach mal, den lieben Bernie Ecclestone. Er hat gesagt, er macht, also er bezieht sich jetzt natürlich auf Oscar Piastri, er macht einfach seinen Job. Wenn er Fehler macht, weiß er, dass er sie gemacht hat und macht weder andere dafür verantwortlich, noch sucht er Ausreden. Er sorgt dafür, dass er diese Fehler nicht wiederholt. Er macht sie nicht zweimal. Er ist nach Max Verstappen der beste Fahrer. So, da muss ich sagen, also abgesehen davon, dass er vielleicht die Fehler nicht wiederholt und Norris vielleicht schon ab und zu, finde ich, passt das auch alles auf Lando Norris, muss ich aus meiner Sicht ganz ehrlich sagen, denn der sucht auch nie Ausreden. Wenn er seine Fehler gemacht hat, sagt er, das war meine Schuld, das Team kann nichts dafür, noch nie irgendwie ihn rumheulen sehen. Also kann man natürlich, Bernie Ecclestone ist nicht irgendjemand, kann man natürlich so sehen wie er. Ich finde aber, das kann man größtenteils über beide sagen. Und das Momentum liegt ja momentan ganz klar auf der Seite von Norris. Er hat ja auch letztes Jahr in den Niederlanden gewonnen. Wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche, ne? Das war schon
letztes
Norris.
Letztes Jahr war es Norris, ja.
Das war auch Norris. Also wenn er das jetzt schaffen sollte, dann ist es ultra knapp. Aber natürlich, also Oscar Piastri kann es natürlich werden. Ich sehe es wirklich 50-50. Bin sehr, sehr gespannt. Wie seht ihr denn das Ganze? Schreibt uns gern in die Kommentare, wenn ihr am Wochenende und auch mit Perspektive auf den WM-Titel dann vorne seht von den beiden McLaren-Fahrern. Würde uns mal wirklich sehr interessieren. Wir geben ja später dann spezifisch noch unsere Podiumstipps ab, Dave. Und dann kommen wir noch zu einem großen Thema. Ihr habt es vielleicht schon auf dem Thumbnail gesehen. Wird denn die Formel 1 nächstes Jahr gedrosselt? Es ist nicht ganz so einfach, dass es ein Tempolimit ist, aber Dave erklärt euch jetzt mal genau, wie das ausschaut.
Naja, Ganz genau, das Schild mit einer Zahl eurer Wahl drauf, das wird es natürlich nicht geben in der Formel 1, aber schauen wir nochmal drauf. Wir haben in einer der letzten Episoden schon drüber gesprochen, dass Formel 1 Autos im nächsten Jahr aberwitzige Geschwindigkeiten erreichen könnten. Top Speed ist da gerade das Ding gewesen. Jetzt ist halt die Frage, ja, ob man die Formel 1 auf einigen ausgewählten Strecken zumindest im nächsten Jahr drosseln könnte. Ja, reduzierte Motorleistung ist da das Stichwort. Und wie das genau funktionieren soll, erklären wir euch gleich. Ja, kurzer Recap gegenüber Automotor und Sport hat sich Herr Toto Wolff neulich eben geäußert, dass die Autos, und wir zitieren da wörtlich, wenn die volle Leistung abgerufen wird, werden wir die 400 Kilometer pro Stunde Grenze ankratzen, hat er gesagt. Ihr habt vielleicht unsere Folge dazu schon gesehen. Wir haben damals auch natürlich aufgeworfen, dass das durchaus mit der ein oder anderen Sicherheitsproblematik einhergeht, ja. Solche aberwitzigen Geschwindigkeiten würden unserer Meinung nach natürlich erfordern, dass man die Strecken anpasst, größere Auslaufzonen, bisschen ja mehr Befestigung drumherum oder so. Die Formel 1 möchte jetzt einen anderen Weg gehen, und zwar ganz konkret auf zwei Strecken, wo solche ja hohen Geschwindigkeiten besonders problematisch sein könnten.
Ja, und da handelt es sich um Monaco und Singapur. Und schauen wir erstmal überhaupt auf die 2026er Autos, um nochmal kurz euch aufzuzeigen, was da die relevanten Punkte sind. Also die werden leichter, schmäler und kürzer sein. Und die elektrische Leistung, also von der Elektrokomponente des Hybridmotors, die wird sich steigert von 120 Kilowatt auf 350. Das sind ungefähr 160 PS auf 475, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und der Verbrenner wird ein bisschen leistungsschwächer im Gegenzug. So. Dann haben wir einen elektrischen Schub aus dem sogenannten Override-Modus, den neuen X und Z Modi oder X und Z Modi. Da geht es dann um die Flügel. Genau. Und das soll dann dafür sorgen, dass die Autos dann teilweise eben eine enorme Beschleunigung an den Tag legen und auch viel schneller auf Topspeed dann sind. Wie lange sie den halten können, das sprechen wir in unserer 2026er Episode, die irgendwann noch kommt, ausführlicher drüber. Aber der Punkt ist eben, sie können dann sehr extreme Geschwindigkeiten erreichen. Das ist natürlich jetzt auf den zwei angesprochenen Strecken besonders problematisch, weil da die Leitplatten so nah dran sind, und wir denken nur an die Schikane, eben die Hafenschikane in Monaco. Da fährt man ja vorher auch noch durch den Tunnel, und jetzt ist es nämlich so, die Simulationen sagen voraus, dass gerade in Monaco zum Beispiel, wenn man da den vollen ungedrosselten Elektropower-Modus hat, dass man dann auf dieser Schikane nach dem Tunnelausgang 350 km/h erreichen kann. Zum Vergleich, aktuell sind es
also
ungefähr
kurz davor natürlich, ne?
Beim Bremspunkt. Klar, also durch die Schikane mit 350, dann ist vorbei, klar. Aber aktuell sind es 290, das heißt 60 km Unterschied. Jetzt überlegt euch mal, wenn ihr auf der Autobahn mit 140 fahrt, das ist ja jetzt auch nicht langsam, und wenn dann jemand mit 290 vorbei prescht, das ist schon ordentlich, ne? Also das sieht man, dass das ein großer Unterschied ist, ne? Oder wenn ihr an den Leuten im Mittelstreifen vorbeifahrt und dann 200 Sachen drauf habt, dann merkt ihr, okay, das ist schon ein Riesenunterschied. Jetzt überlegt euch, mit einem Formel-1-Auto 290 zu 350, das ist nochmal viel heftiger. Und natürlich, wenn dann irgendjemand sich dann in dieser leichten Biegung im Tunnel dann dreht, das kann ganz übel enden. Also Gedanke ist jetzt, das Energiemanagement der Motoren sozusagen ja da einzugreifen. Das heißt, nichts anderes als die Motorleistung eben zu drosseln. Und wie will die FIA das erreichen, Dave? Der Vollgasanteil, der ist momentan basierend auf der erwarteten Energieabgabe auf jeder Strecke reguliert. Erklär mal, was es damit auf sich hat.
Ja, das ist eigentlich ganz clever, und ich denke, es ist ein großer Vorteil von Hybrid-Power. Ja, man muss am Verbrennungsmotor gar nichts machen tatsächlich. Man kann das, so wie ich es verstanden habe jedenfalls, ja, also keine Garantie hierfür. Wenn ihr da anderer Meinung seid, lasst uns gern diskutieren. Aber so wie ich das verstanden habe, kann man dann mittels Software nämlich die Elektropower und die Abgabe der Elektropower ganz gekonnt regulieren. Ja, einfach über die Menge, ja, also es stehen einfach nicht die vollen, was haben wir gesagt, 350 Kilowatt zur Verfügung, sondern einfach weniger zum Beispiel. Oder auch kürzer, ja, auch das kann man dann erreichen, dass man zum Beispiel nur beim Rausbeschleunigen 100, 200 Meter lang die volle Power nutzen kann, und ab dann wird die Power graduell weniger oder ja mit einem Schlag weniger. Wie das dann einzeln geregelt wird, das bestimmt die FIA noch. Aber danach sieht es tatsächlich aus, denn auch Automotor und Sport hat da gemutmaßt, oder vielleicht wissen sie es schon, das ist auch nicht ganz klar, dass die Länge, auf der man Elektropower nutzen kann, pro Strecke sie natürlich unterscheiden wird. Sie haben jetzt Beispiele angegeben. In Melbourne, also Australien, wird man auf 4630 von 5278 Metern einer Runde den Vollgasanteil nutzen können, also die volle Elektropower, ja. Also 4,6 von 5,2 Kilometern der Runde, ja. Also fast die ganze Runde lang wird man da auf die volle Power zugreifen können. In Monte Carlo hingegen sieht's ganz anders aus. Da ist die Strecke insgesamt ja nur 3337 Meter lang. Und da wird man nur auf deutlich weniger als der Hälfte, also 1388 Metern, die volle Power nutzen können. Könnt ihr mir vorstellen, na, aus einer langsamen Kurve heraus, kurz mal angasen und ab dann muss dann der Verbrenner selber gucken, ja, wie er zurechtkommt. Monza haben sie auch noch angegeben, da sieht's besser aus, 4218 von 5793 Metern. Da ist natürlich dann extrem viel Vollgas gefragt, ist auch weniger problematisch. Monza ist eine relativ weitläufige Strecke mit reichlich Platz drumherum. Also das kann man dann ganz gut umsetzen, solche Geschichten. Das geht mit einem reinen Verbrenner nicht und alle Freunde, die glauben, und da haben wir einige unter uns, dass irgendwie V8 oder V10 Motoren mit E-Fuels das Ding der Zukunft sind, genau solche Geschichten wären dann nicht ohne weiteres möglich, ja. Ob das jetzt natürlich gewollt oder irgendwie gut ist, dass man Formel 1 Autos künstlich einbremst, sei natürlich dahingestellt. Ich denke, wir sind beide der Meinung, wenn das aus Sicherheitsgründen passiert, dann hat es schon eine gewisse Berechtigung und ich will niemanden sehen, der da in Monte Carlo im Tunnel irgendwie mit 300 Sachen durch die Gegend fliegt oder 350. Das kann nicht in unser Sinne sein. Auf jeden Fall wird dann in Monte Carlo und Singapur erwartet, dass es dann einen Rev-1-Modus geben soll. So wird er offensichtlich genannt. Der begrenzt dann eben diese Leistung, ja, um eben die Sicherheitsfragen gewissermaßen zu beantworten oder die Problematiken da abzumildern, ja. Der elektrische Schub wird da reduziert, um eben gefährlich hohe Geschwindigkeiten kurz vor oder in Bremszonen eben, ja, zu verhindern. Und das macht natürlich, um jetzt kurz nochmal beim Monte Carlo Beispiel zu bleiben, einen riesen Unterschied auch, ob man Energie von 290 Kilometern runterbremsen muss oder von 350, ja. Es sieht zwar nach nur 60 Stundenkilometern aus, aber Bremsweg, die Kräfte, die da wirken, genau, das können wir ja auch mal anschauen, ne? Bremsweg von 100 oder 130 Stundenkilometern ist um einiges länger. Die Kräfte sind einfach viel höher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die dann exponentiell ansteigen, aber auf jeden Fall ähnlich, ja. Und da hilft es enorm, wenn man 50, 60 Stundenkilometer abbauen kann. Und wenn das für alle gleich ist, ja, wenn man das über eine Softwarelösung für alle identisch machen kann oder eben über so eine erlaubte Meterangabe, ja, dass man nur so und so viel Prozent der Runde Vollgas geben darf, ist es, denke ich, auch ganz fair. Und im Sinne der Sicherheit sind wir, glaube ich, als linksgrün versiffte Menschen, die wir dargestellt werden, immer ganz, ganz weicheimäßig drauf, ja, soll sich bloß keiner was tun.
Und in Monaco, in Singapur ist es natürlich die Sicherheitsgeschichte, warum dieser Rev-1-Modus zum Einsatz kommt. Auf den meisten anderen Strecken ist es dann aber hauptsächlich auch abhängig, eben was der Motor überhaupt dann sozusagen wieder zurückgeben kann. Denn er muss ja auch aufgeladen werden während des kompletten Rennens. Und so eine Strecke wie jetzt, sagen wir mal, Monza, die hat sehr lange Geraden, aber halt nur vergleichsweise wenige Kurven oder Elemente auf der Strecke, wo du sozusagen vom Verbrenner die Energie wieder in die Batterien reinladen kannst, ne? Oder halt bei Bremsvorgängen. Und dementsprechend merkt dann schon, also 4218 von 5793 ist viel weniger im Verhältnis als in Melbourne zum Beispiel 4630 von zu 5278 Metern Gesamtstrecke. Also es hat viel mit dem Energiemanagement zu tun. Da werden wir ein bisschen genauer, wie gesagt, in unserer 2026er Folge zu den Regeln, vor allem zu dem Motorenmanagement drauf eingehen.
Es ist das echt kompliziert, ne?
Ist kompliziert, aber wird hoffentlich zu spannenden Rennen führen. So, wir kommen zur nächsten spannenden Meldung. Die lautet, Alex Palou zu Red Bull? Ein ziemlich wildes Gerücht, muss ich sagen. Ich habe es nicht kommen sehen, aber das scheint momentan die Runde zu machen. Wie das Motorsportmagazin.com, also nicht die deutsche Version, motorsportmagazin.com, ist die Quelle. Die sagen, der IndyCar-Star Alex Palou, der momentan eine fabelhafte Saison in der IndyCar-Serie an den Tag legt, ist schon 28, ja, aber diesmal also top gestartet auch, also da Rekorde auch gebrochen und mit seinen 28 Jahren eigentlich im besten Rennfahreralter, der soll eventuell in der Auswahl für einen Red Bull F1-Sitz für 2026 neben Max Verstappen sein. Momentan dominiert er Die IndyCar-Serie in den USA hat 4 IndyCar-Meisterschaften und Indy 500 gewonnen bisher. Dort ist er ein absoluter Star, sehr vielseitig, sehr konsistent, ist bei den IndyCars bekannt für sein tolles Reifenmanagement, hat eine Wahnsinns-Siegermentalität, hat in der Vergangenheit auch für das McLaren-Team getestet und hat da eine gute Figur gemacht im Formel-1-Auto. Aber, Dave, es gibt da schon noch einige Dinge. Wir erinnern uns an viele IndyCar-Fahrer, die in die Formel 1 gekommen sind und, naja, nicht unbedingt alle krachend gescheitert sind, aber so richtig gezündet
die allermeisten.
Haben ganz wenige nur, ja.
Jacques Villeneuve und Juan Pablo Montoya.
Das war's dann schon.
Um genau zu sein, alles andere
selbst
wird dann schon echt.
Alex Zanardi, der wirklich gut war, in der IndyCar da nicht viel gerissen. Also.
Ganz genau. Naja, es gibt natürlich auch beim Herrn Palou ein paar Probleme. Das Alter ist eins, du hast schon gesagt, mit 28 ist er zwar im besten Rennfahreralter, das ist schon korrekt so, aber es ist jetzt nicht das beste Alter, um so einen wirklich großen Wechsel vorzunehmen. Er hat natürlich auch wirklich sehr, begrenzte Grand Prix-Erfahrung. Klar, er ist ein paar Mal für McLaren gefahren, durfte da, ich glaube in Austin mal ein paar Runden drehen und so, hat sich da auch echt achtbar geschlagen, aber natürlich, um da wirklich am Limit zu kämpfen gegen die weltbesten Piloten, gerade gegen Max Verstappen im gleichen Auto, da muss man schon mit allen Wassern gewaschen sein. Ja? Also die Umstellung, auch technisch, ist enorm zwischen IndyCars und der Formel 1. Die Formel 1-Boliden sind jetzt ohnehin schon viel komplizierter. Im nächsten Jahr wird es ja dann nochmal ein bisschen schlimmer mit den ganzen Dingen, die wir auch gerade angesprochen haben. Ja? Energiemanagement wird ein ganz, ganz großes Thema. Das ist auch so ein bisschen Chance und Problem zugleich. Er hat natürlich keine oder sehr wenig Erfahrung eben mit Hybridtechnik. Andererseits, 2026 startet er die Formel 1 auch gewissermaßen neu. Das heißt, alle beginnen so ein bisschen bei Null. Das könnte eine Chance sein, gerade da einzusteigen. Wir wissen es nicht so richtig, wie hoch da wirklich die Chancen sind. Wäre natürlich eine Bereicherung, hast du gesagt. Er ist wirklich ein sehr, sehr, mit Ruhm und Ehren versehener Pilot in den IndyCars. Ich könnte mir vorstellen, er langweilt sich schon so ein bisschen. Ja. Er gewinnt da nach Belieben zurzeit und eine neue Herausforderung wäre durchaus schon etwas, nachdem er sich da sehnen könnte. Aber sich gleich die allergrößte Herausforderung ans Bein zu heften, weiß ich nicht. Ja. Neben Max Verstappen zu sitzen, heißt auch wirklich auf dem Schleudersitz der Formel 1 zu sitzen. Verstappen, ihr wisst es ja, der zerstört danach Belieben einfach einen Teamkollegen nach dem anderen, zumindest ihr Selbstbewusstsein und gewissermaßen auch ihre Reputation, ja. Nicht zuletzt Sergio Perez kann da Lieder von singen. Der äußert sich ja jetzt gerade nach seinem, nach seinem Cockpit, das er jetzt gekriegt hat bei Cadillac, äußert er sich schon durchaus mit spicy Aussagen und sagt, naja, schaut euch mal an, was meine Nachfolger so geleistet haben. Die haben 5 Punkte geholt, 7 Punkte geholt, also so gut wie gar nichts. So schlecht war ich da nicht im Red Bull. Hat er natürlich auch gewissermaßen recht. Man weiß seine Leistung heute durchaus anders einzuschätzen, als man das vor einem Jahr noch dachte. Also
absolut, ja.
Ob sich der liebe Herr Palou das antun möchte, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Auf jeden Fall ist er grundsätzlich interessiert an der Formel 1, aber diese Gerüchte, die da jetzt aufkeimen, könnten auch Wunschdenken sein. Wir haben es bisher auch nirgendwo anders gelesen. Nee. Also schon gut möglich, dass dieses eine Outlet, ist es britisch, ist es US-amerikanisch, ich weiß nicht, das Motorsport Magazine auf jeden Fall .com, sich da irgendwas zusammenspinnt. Gucken wir mal. Wäre aber eine spannende Geschichte, oder? Also wenn ihr da eine Meinung zu habt, lasst es uns auch gerne wissen. Wäre Alex Palou irgendwas für die Formel 1 generell oder für Red Bull im Besonderen? Kann man gerne
halt so
mal drüber reden.
Es wäre halt so ein Exot, der in gewisser Hinsicht dann auch echt spannend zuzusehen wäre. Aber ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass Red Bull so ein Experiment eingeht, wenn Cadillac sich schon dagegen entschieden hat. Und Red Bull wird ja jetzt alles tun, dass sie da, den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. Da würde ich eher, wenn ich jetzt bei Red Bull sowas zu sagen hätte, entweder Yuki Tsunoda nochmal sagen, pass auf, du fängst in der neuen Saison an, wir sprechen dir das Vertrauen aus. Wow. Und dann, wenn du, sagen wir mal, das erste Saisondrittel nicht in die Spur kommst, dann müssen wir mal weiterschauen, beziehungsweise dann halt gleich zu sagen, Hatscher rein. Ja, oder irgendeinen erfahrenen Formel-1-Piloten, aber halt was, mit dem man rechnen kann und nicht eine Wundertüte. Klar, er wäre wahrscheinlich markentechnisch der Hit, aber nicht bei Red Bull. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber naja, schreibt uns eure Meinung gerne rein und wir machen weiter mit den Kurzmeldungen. Wir kommen zu McLaren. Die haben einen neuen Hauptsponsor ab 2026. Ein Sponsor, der aber durchaus schon bekannt ist, und zwar Mastercard. Die werden ab 2026 offizieller Naming-Partner und Titelsponsor des McLaren Formel 1 Teams. Die werden dann, Gott, haben wir es hier überhaupt aufgeschrieben, McLaren Mastercard Formel 1 Team, glaube ich.
Sowas in die Richtung, ja.
Auf jeden Fall haben sie dazu noch eine passende Initiative eingeführt, und zwar die Faninitiative Team Priceless, also Priceless auf Englisch übersetzt, auf Deutsch heißt so viel wie unbezahlbar. Also da spielt man natürlich damit, wie wertvoll die Fans sind. Und natürlich ist es auch der englische Slogan für, sogar in Deutschland benutzen den, glaube ich, von Mastercard. Die sagen ja immer hier bla 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 und dann Priceless. Ja, und da kriegt man dann sozusagen als Fan einzigartige Erlebnisse, wie zum Beispiel Meet and Greets mit den Fahrern. Also das versucht man schon tief zu integrieren, und dementsprechend äußert sich natürlich, wie es immer der Fall ist bei solchen Pressemeldungen, der in dem Fall CEO von McLaren, Zak Brown, wir kennen ihn alle, absolut begeistert und betont die immense Bedeutung der Fans für das Team. Da hat er natürlich auch recht sagt, naja, man möchte denen auch weiterhin Priorität einräumen und sie noch näher ans Team heranführen, und sagt noch, dass McLaren anfangen McLaren natürlich sowieso, aber Mastercard ein fantastischer Partner sei, der die gleichen Leidenschaften und Werte teile. Okay, sowas sagt man natürlich immer, ist aber natürlich ein starkes Team. Mastercard, eine Riesencompany mit unendlich Asche sozusagen. Profitieren natürlich auch extrem von dem Deal, sind schon lange als Werbepartner dabei, Dave, und jetzt, wo McLaren so erfolgreich ist, denke ich mal, geht man halt all in.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn, denke ich. Und sie binden sich da diesmal an ein erfolgversprechenderes Team als beim letzten Mal, als Mastercard in der Formel 1 was zu sagen hatte. Da sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber. Jetzt übergeben wir nochmal ganz kurz das Wort an Raja Rajamana. Spricht man aus so hoffentlich, weiß ich nicht genau. Seines Zeichens CMO von Mastercard, also Chief Marketing Officer. Der unterstrich, dass die Partnerschaft schon immer darauf abzielte, Fans in den Mittelpunkt zu stellen, und dieses Engagement jetzt eben nun auf die nächste Ebene gehoben wird durch die, ja, tiefere Beziehung der beiden Unternehmen. McLaren Racing verkörpere Innovation, Präzision und Leistung, Werte, die auch Mastercard teilt. Na schau mal, da haben sie aber was gemeinsam, du, hä?
Ja.
Ach, Marketing-Sprech, es geht da nichts drüber. Initiativen wie Team Prices spiegeln die gemeinsamen Werte wider und bieten Fans viel Spannung für die Zukunft. Ja, müssen wir mal gucken, was da wirklich dann bei rumkommt. Es ist natürlich erstmal alles rosig. Aber dadurch, dass McLaren jetzt mit Mastercard da wirklich so wirklich in die Kiste steigt, hat jetzt auch das letzte Team endlich einen Namenssponsor oder einen Titelsponsor. Sie waren nämlich tatsächlich der einzige bisher, oder das einzige Team, das noch ohne ausgekommen ist. Ihr wisst ja, Ferrari hat mit HP den starken Partner. Wir haben bei Aston Martin Aramco an Bord, Red Bull, Oracle. Bei Mercedes ist es natürlich Petronas und. Die stecken alle
im Namen.
Genau, ja. Die sind alle im offiziellen, ewig langen, marketingverseuchten Teamnamen immer mit drin. aber das lassen sich auch wirklich viel Geld kosten jeweils. Und diese Deals sind natürlich besonders lukrativ. Ja, wenn man dann Namenssponsor wird, dann hat das was zu bedeuten. Und ich habe ganz kurz angedeutet vorhin, das letzte Mal, als Mastercard sich da in der Formel 1 hervorgetan hat, ist das ja komplett in die Hose gegangen. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere von euch, 1997 gab es das Lola Mastercard Team, und das war so schlecht, dass sie nach einem Rennen wieder zusammengepackt und das ganze Ding begraben haben. Es ist eine lange, wirklich absolut haarsträubende Geschichte, und ich denke, auf die werden wir vielleicht an anderer Stelle mal irgendwann eingehen. Es ist auf jeden Fall sehens- und hörenswert. Wenn ihr da noch nicht im Game seid, wartet noch ein bisschen, wir haben da was Schönes für euch, Freunde.
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich, 97 war ja meine erste Saison, die ich komplett durchgeschaut habe, davor die zwei, drei Saisons. Saisons immer so ein bisschen als Kind, aber das war die erste, und da habe ich mir dann irgendwann in der Mitte der Saison, als es rauskam, das Spiel Formel 1 97 für die PlayStation gekauft mit meinem Bruder zusammen, und in der Anleitung war das Lola-Team tatsächlich noch drin, und ich habe mir gedacht, da muss es doch irgendeinen Code geben oder irgendwie muss es freischalten können. Leider nicht, und heutzutage kann man ja sogar in den Code schauen von dem Spiel selber, machen ja viele, und auch da ist es nicht drin. Also das war so eine Katastrophe, nach der ersten Quali schon rausgeflogen sozusagen, komplett dann zum zweiten Rennen dann, glaube ich, nur noch gar nicht mehr gefahren oder noch gefahren, aber nicht angetreten. Ja, also es war,
also sie haben sich nicht
ein
qualifiziert. Absolutes Fiasko. Ja, nicht qualifiziert. Ja. Ich glaube, der eine Pilot hatte rund 7, der andere 11 Sekunden Rückstand. Und ich meine, daraufhin wurde die 107%-Regel erst eingeführt, die wir bis heute übrigens haben. Also, wilde, wilde, wilde Geschichte auf
Bitte,
jeden Fall.
Aber schauen wir weiter.
Ja, wir haben noch mehr wilde Geschichten. Auch in dieser Episode ist es unausweichlich, wir müssen zumindest ganz kurz über Mick Schumacher sprechen, beziehungsweise über Norbert Haug, denn der ehemalige Mercedes-Motorsport-Chef hat sich zu Mick Schumacher geäußert und relativ optimistisch tatsächlich, ja. Mick Schumacher wurde ja jetzt von Cadillac nicht berücksichtigt für die Formel 1 Cockpits, das wisst ihr, das habt ihr mitbekommen. Perez und Bottas werden 2026 fahren, und Ob Mick Schumacher als dritter Pilot oder als Reserve- und Testfahrer da unterkommt, ist noch nicht ganz klar. Er fährt auf jeden Fall aktuell in der WEC mit Alpine, seine zweite Saison bereits, und ist dort einer der besten Piloten tatsächlich. Also zuverlässig, schnell, ist in seiner Mannschaft auch eigentlich immer einer der Besten. Hat auch zwei Podestplätze erreicht, wenn mich nicht alles täuscht schon. Liegt hauptsächlich aber daran, dass A, das Feld sehr hart umkämpft ist, und dass B, Alpine nicht zu den besten Mannschaften gehört, ehrlich gesagt. Ganz ähnlich wie in der Formel 1, nicht ganz so dramatisch, aber sie sind auf jeden Fall da im unteren Drittel leistungsmäßig. Also damit überhaupt aufs Podium zu fahren, ist schon ein Ding. Haben sie geschafft auf jeden Fall, ja. Jetzt kursieren eben ein bisschen die Gerüchte, ob eben Mick Schumacher dritter Pilot in der Formel 1 bei Cadillac wird und parallel dazu innerhalb der WEC von Alpine zu Cadillac wechselt, denn Cadillac ist auch in der WEC und in der IMSA aktiv. Ist noch nicht ganz bestätigt, aber Norbert Haug ist da ganz optimistisch, dass es ganz egal ist, ob Mick Schumacher in die Formel 1 kommt oder in der WEC bleibt, Sebastian, oder?
Ja, Norbert Haug, der langjährige Mercedes-Motorsport-Chef, der viele kennen ja damals noch aus Zeiten von Mika Häkkinen, da ist er sehr oft in der Formel 1 interviewt worden. Der sieht die WEC auch eben als attraktive Alternative für Mick Schumacher. Die ist natürlich weniger prominent als die F1, sind wir uns alle einig, aber er betont, dass man eben auch dort bei den Sportprototypen, bei den Hypercars zum Weltstar werden kann, und nennt da als Beispiel Timo Bernhard, der sich ja da auch vor bekannten Namen wie zum Beispiel Mark Webber oder Fernando Alonso nicht verstecken muss. Also da kann man sich tatsächlich wirklich auch gut eine Reputation aufbauen. Und das ist natürlich durchaus nachvollziehbar. Er hat auch weiter argumentiert, dass die 20 Formel-1-Fahrer, nächstes Jahr sind es dann 22, nicht auch zwangsläufig die besten Rennfahrer der Welt sind, trotz natürlich der Dominanz und der Strahlkraft, die die Formel 1 hat, wo das natürlich immer so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung dann auch mitschwingt. Und sein Appell für die Zukunft von Mick Schumacher, der lautet wörtlich, ich zitiere: Mick ist ein Guter und soll seine Rivalen in den Sportprototypen nach allen Regeln der Kunst verblasen, und dann sehen wir weiter.
Und optimistisch.
Ja, es ist, ist ja eher so ein bisschen so ein hier Motivationsding, dass er da mal so rausposaunt. Ja, ja, schauen wir mal. Also er macht schon eine gute Figur neben Gilles Gounon und Fred Makowiecki heißt er, glaube ich. Ne?
Eigentlich ja.
Ja. Wie gesagt, also sieht es nicht schlecht aus. Es heißt ja auch, dass er vielleicht zu Cadillac wechseln soll dann in der kommenden Saison und dann eben dritter Fahrer bei Cadillac wird. Da haben wir auch schon drüber geredet. Schauen wir einfach mal, wie es kommt. Ich denke, der Norbert Haug ist auch ein vernünftiger. Ich habe ihn ja sogar mal kennenlernen dürfen. Was heißt kennenlernen dürfen? Ach, ich habe ihm die Hand geschüttelt. Irgendwann Anfang der 2000er bei der DTM in Nürnberg. Nicht war auch ganz schlecht. Nett. Auch Joe Alesi übrigens. Das waren so die zwei Formel-1-Menschen, die ich mal tatsächlich in Persona getroffen habe.
Und Toto Wolff hast du auch gesehen.
Stimmt, Toto Wolff habe ich auch gesehen. Letztes Jahr auf einem Panel, genau. Durfte ich ihn bewundern. So, und jetzt dürft ihr mal bewundern, was wir an ganz tollen Podiumstipps raushauen. Dave, lass es raus. Was glaubst du, wie das Podium zusammengesetzt wird?
Ach, es wird natürlich falsch, wie immer, aber ich habe jetzt da mal was gewagt. Ich denke, es sieht ganz gut aus, dass es sehr regnerisch bleibt oder wird in Sandford. Und da ist natürlich A, alles möglich, und B, ist Max Verstappen da immer natürlich ein Kandidat für mindestens das Podium. Ich denke, Fernando Alonso kommt auf Platz 3. Auch mit ihm rechne ich bei solchen Bedingungen immer. Der ist ein alter Fuchs, er wird die richtige Strategie wählen, er wird keine Fehler machen und kann da vielleicht für Aufsehen sorgen. Auf Platz 2 sehe ich tatsächlich Max Verstappen. Ich glaube, es wird nicht ganz zum Sieg reichen. Dafür ist das Auto irgendwie nicht gut genug. Da müsste es schon richtig schütten, damit er da all seine Magie aufzaubern kann. Und natürlich müsste man dann bei dem Regen auch fahren. Das ist mit der aktuellen Fahrzeuggeneration ja so ein Ding. Wir haben es in Spa wieder gesehen. Schauen wir mal. Ich denke aber, die beste Kombination aus Pilot und Auto ist auch in Sandford, auch im Regen, ein McLaren. Und da setze ich diesmal auf Lando Norris. Wäre im Sinne der WM ja eine coole Geschichte. Und ich denke, er kann's. Er ist grundsätzlich auch ganz gut im Regen. Wenn er keine Fehler macht, das sollte er grundsätzlich sowieso abstellen, dann ist er, ja, mein Top-Tipp für den Sieg am Sonntag.
Das ist auch mein Top-Tipp. Ich sag auch, Norris macht's wieder. Dahinter Piastri und dann George Russell. Dem traue ich auch einiges zu. Ich denke mal, bei den Temperaturen wird der Mercedes auch wieder besser gehen. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn, wie gesagt, so ein alter Hase wie zum Beispiel Alonso oder auch Hamilton, der super im Regen ist, dann plötzlich nochmal aufzaubern und irgendwie in den ersten drei Plätzen landen. Lass uns überraschen. Also es kann viel passieren, auch bei Regen generell. Also Chaos am Start, Unfälle, Leute fliegen raus, Safety Car, rote Flagge, alles möglich. Deswegen.
Yuki Tsunoda, Podium confirmed.
Das wäre natürlich cool, wenn Tsunoda jetzt zum Beispiel den GP gewinnen würde, das wäre natürlich der absolute Mindblow sozusagen. Ja,
Lasst uns mal
wissen, was ihr sagt. Also wen seht ihr denn da auf Platz 1, 2 und 3? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns spätestens dann nach dem Rennsonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch mit unserer Nachbereitung, Highlights, Fahrernoten und so weiter und so fort. Ihr kennt's ja.
Ja, und am Wochenende natürlich nach dem Quali, nach dem Rennen direkt in Shortform mit unserem Quali- und Renncheck. Nicht vergessen, auch da dürft ihr reinschauen. Es ist alles gesagt, Freunde. Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.